sie dann nachher die Bett gegeben. Ursprünglich gab es das ja nicht. Müller Ribbe hat auch keine 100.000 Verbeugungen gemacht. Und der hat andere Sachen zu tun gehabt. Aber das ist nicht auch nicht so, meint er ist ja heute, hatte das auch nochmal in einer anderen Klasse. Heute Nachmittag mit diesen Extremen, dass einige eben meinen, gar nicht studieren zu müssen und andere meinen wieder. Nur studieren wird er ausreichen, diese zwei Fehler hätten sich eigentlich die Welt eben so
stark entwickelt.
Und man muss halt für beides zusammen tun eigentlich. Früher in dem alten Indien, da gab es halt auch die Art und Weise, sich vorzubereiten nach Vajrayana, war eben die Fähigkeit zu studieren. Ich sagte auch nochmal an einer anderen Stelle, das ist ja Vajrayana, ist ja für die Leute von der höchsten Aufnahmefähigkeit, ne, von der höchsten Kapazität, also die mit der größten Intelligenz eigentlich. Und die kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern die wird ja dann auch durch Studium geschult. Ne. Da war das, wo die Leute gelacht haben, also da sagt, es sind eigentlich ja viele, was die den Mentors gemacht und dann ist es immer noch ganz lang geht.
Beinhaltet das von jeder Praxis, dieses, oder anders, diese Sutra weg zum Mahamudra, schließt das auch diese jeder Praxis aus oder nicht? Also wenn du jetzt Nendro machst, dann kommst du zu jeder Praxis nach dem Nendro.
Das hängt jetzt von deinem Lehrer ab. Allgemein ist das die Vorbereitung für Vajrayana und Mahamudra. Hm.
Das heißt, nach dieser Leerheitsstufenweise Meditation würde dann zum Jidam kommen?
Ja, zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit.
Und das hängt aber jetzt vom Individuum an. Ne?
Letztlich geht es darum, die Natur des Bewusstseins zu erkennen. Ja. Und das ist ja gerade die Vorbereitung. Ne? Wenn man nämlich jetzt dieses hier nicht studiert hat, wenn man nicht Bescheid weiß über natürliche Leerheit von Phänomenen, wenn man nicht Bescheid weiß über was ist Erscheinung und ihre Natur, dann denkt man, das ist vielleicht alles nur so Technik. Ne? Dann denkt man, Vajrayana ist einfach nur irgendwie ein bisschen was visualisieren und dies und das. Ne? Aber das führt ja zu gar nichts, wenn man nicht die Sichtweise dahinter versteht. Letztlich geht es darum, eben die Natur von Bewusstheit zu erkennen. Und inwiefern Vajrayana eine geschickte Methode ist, die Natur von Bewusstsein zu erkennen, das muss man ja erstmal begreifen. Ein Mittel wirkt ja nur dann, wenn man es auch versteht, wie das wirkt, wenn man es selber, wenn man das anwendet. Und aus dem Grunde braucht man diese Vorbereitung in der Sichtweise. Sonst sind diese Mittel nachher gar nicht wirksam. Ich meine, dass wir uns irgendwie die Sachen vorstellen, das haben wir schon immer getan. Und das davon allein sind wir noch nicht weitergekommen. Sondern inwiefern das jetzt zu einem geschickten Mittel wird, das kann man erst dann richtig würdigen und verstehen, wenn, wie das ja schon oft gesagt hat, wenn man eben stufenweise in Meditation und in Sichtweise sich vorgebildet hat. Ich sage jetzt seine eigene persönliche Meinung, ne? Dass er denkt, das ist ein, wenn man stufenweise in der Sichtweise und in Meditation fortschreitet, dann hat man nämlich gleich im Anschluss an die, wenn man dann zur Shentong-Sichtweise gekommen ist und Meditation, dann hat man gleich die Überleitung zum Mahamudra. Das ist eigentlich die beste Vorbereitung ist. Auch das wäre aber seine persönliche Meinung, sagt er, ne? Das ist jetzt nicht allgemein feststellen, dass das denn so wäre. Weil er den Eindruck hat, dass durchaus eine ganze Reihe von Leuten, die mehrere Mentors gemacht haben, dann haben wir von, wissen immer noch nicht, was ist eigentlich, was Melia halt gemeint ist. Und sind sozusagen nur noch Grübel im Geist. Ne? Wir wissen gar nicht, wo eigentlich der Weg lang geht. Und deswegen hält er das für den besseren Weg. Auf der anderen Seite sagt er, das ist aber trotzdem Gutes zu tun, weil es ist auch eine Ansammlung von Verdienst. Und das Beste ist, wenn man beides machen kann, wenn man aber hier aus irgendeinem Grund, weil man irgendwie daran gehindert ist oder körperlich nicht in der Lage ist, das zu tun, dann dieses Hirndrum nicht machen kann, diese 400.000, dann sollte man auf jeden Fall die stufenweise Meditation auf Leerheit und dieses Studium hier durchführen und im anderen Fall halt beide. Oder während man studiert und auf Leerheit meditiert, dann halt zwischendurch immer mal so von jedem vielleicht mal 10.000 machen, sodass man eine gewisse, so die Gewohnheit, ne, schon mal bildet, eine gewisse Verbindung dazu herstellt und dann zum Schluss das eben nochmal durchzieht, dann hat man beides, wenn man beides gemacht hat, ist dann exzellent.
Und die dritte Methode, Amitabha und Dojo Senpa,
hat er jetzt nicht erwähnt, das hat er neulich mal erwähnt.
Ja,
dass es eben mehrere, noch andere fortschreitende Möglichkeiten gibt.
Achso, nicht nur die drei, sondern noch andere.
Ja, also ich glaube, mal 3, 4, 5 oder so aufgesehen. Mhm. Aber das sind die hauptsächlichen, die für uns so in Frage kommen. Mhm. Letztlich kommst du um Studium eigentlich nie herum. Auch Milarepa ist ja nicht so, dass Milarepa nicht studiert hat. Das hat auch mal irgendeine Stelle gesagt. Manche Leute glauben, Milarepa hätte nur meditiert und nie studiert. Das würde ja einen ganzen Teil aus seinem Leben ausblenden. Nämlich da, wo er beim Mama war, hat er nicht nur Häuser gebaut, sondern nachher auch dann. Er hat dann nachher auch die ganzen, was er studiert hat, nachdem er dann die Einweihungen gekriegt hat, alle Fragen geklärt und so. Herr Dorothee,
ja.
Hast du jetzt was vor gerade im Augen? Ach so. Ach, zum Tippen, achso, das wollte ich nicht. Ich
einfach einlegen.
Nehme ich Weili, das wäre nicht so viel.
Da muss ich irgendwie Bombenweisungen laden. Leider.
Ja.
Ich glaube, das hat Katrin auch den Mann gehabt.
Ja, nee, weil es ist ja.
Was heißt denn studieren? Studieren heißt ja doch die
Meditationsanleitung zu bekommen. Das ist wohl auch eine Meditationsanleitung. Alle Buddhas sind Meditationsanleitungen letztlich. Ne? Und dann alle Zweifel, die man daran hat, zu klären, dass man weiß, worum es geht. Und dann ist eben zu tun. Ne? Dann hat man Hören, Nachdenken und Meditation. Und das hat mir darüber natürlich auch getan, wenn von Mahava dann für sie zugelassen wurde. Ja. Gut, jetzt sind wir also hier in dem Abschnitt Nutzen. Nutzen steht hier die Einführung oder Hinführung auf das Verständnis des Nutzens ist einfach das Gegenteil von dem, was bereits vorher genannt wurde und ist insofern in 4 Aspekten zu kennen. Vorher hatten wir den Schaden, die Nachteile und das Gegenteil von den Nachteilen ist dann der Vorteil. Worauf bezieht sich das, um das nochmal in Erinnerung zu rufen? Bezieht sich darauf, dass man sich klar macht, dass wenn hier, wenn jetzt diese Natur der Erscheinung sichtbar wird, hier eine Transformation stattgefunden haben muss. Transformation, also eine Umwandlung.
Ich habe mir das gerade nochmal überlegt, wie man das vielleicht noch so ausdrücken kann, dass also hier nicht nur ein quantitativer, sondern ein qualitativer Unterschied eingetreten ist. Nicht einfach nur, dass zufällig mal weniger Verschleierungen da sind, die dann vielleicht wiederkommen können, sondern dass wirklich eine qualitative
Wandlung stattgefunden hat. Und dann hat man eben diese 4 Punkte, die, wie es heißt, ist, dann kann man das so ganz als Gegenteil erschließen. In anderen Worten, dass diejenigen, die ein bisschen nachdenken können, das eigentlich selber rauskriegen, so heißt das praktisch hier. Und Nepam führt es hier nochmal kurz aus, er sagt eben Didi Dibar Kahi Jin Chipam. Nochmal und zwar, das ist vielleicht eine ganz schöne Formulierung auch nochmal hier, die das deutlicher macht, als wir das vielleicht gestern von der anderen Seite herum hatten.
Er sagt, wenn da ein, also in einem Individuum, im Bewusstseinsstrom eines Individuums, ein Unterschied aufgetreten ist, zu vorher, der nicht darin besteht, dass dieser Strom völlig abgeschnitten ist, also wie das jetzt von manchen Schreiberkulturen dem angenommen wird, dass eben dann alles versiegt ist, wenn also ein Unterschied eingetreten ist im Bewusstsein eines Wesens, der
nicht darin besteht, dass dieses Bewusstsein jetzt völlig verschwunden ist, sondern obwohl es nicht verschwunden ist, trotzdem eben eine Transformation stattgefunden hat. Diese Transformation, diese Umwandlung, ein Unterschied in einer Person, ein dauerhafter Unterschied in einer Person, der nicht in dem Verschwinden dieses Bewusstseins besteht.
Wenn man so etwas annimmt, dass da eine Transformation da ist, wenn es also die gibt, dann ist diese Transformation auch die Grundlage dafür, dass in Zukunft eben niemals wieder diese störenden Geistesregungen, Ärger und Gier und so weiter und die ganzen Geistesgifte, die Kleber also nicht wieder aufwenden können, weil eben diese Umwandlung stattgefunden hat. Außerdem ist es die Grundlage dafür, dass jemand in einen Park eintreten kann, überhaupt einen Weg gehen kann, auf dem Weg fortschreitet, wo man also einen Unterschied sieht von der vorigen Stufe zur nächsten Stufe und so weiter, wo es überhaupt ein Gehen des Weges stattfinden kann, denn irgendetwas muss sich ja verändern. Wenn es verschwunden ist, dann kann man auch keine Veränderung mehr definieren. Im Respekt ist es weg. Das ist egal, wie das aussieht. Das war ja wie die Possen eines Sohnes einer unfruchtbaren Frau. Darüber kann man sich auch nicht unterhalten. Und außerdem ist es dann hat man auch eine Grundlage dafür, überhaupt von einem Nirvana zu sprechen, also einem Jenseits des Leidens gegangen sein. Das könnte man sonst auch nicht unabhängig von einer Person definieren, dass so ein Nirvana jetzt vorhanden wäre oder erreicht worden wäre. Und schließlich hat man auf die Weise auch die Grundlage dafür, die unterschiedlichen Endzustände der Befreiung der drei Janas, von Shravakayana, Pratika Buddhayana und Mahayana überhaupt zu definieren und zu beschreiben, was der eine mehr und der andere weniger aufgegeben oder erkannt hat. Die ursprüngliche Weisheit der vollständigen Transformation. Number 30, sie ist die Grundlage, also das, was man als Nirvana oder als die Erleuchtung, als völliges Befreitwerden bezeichnen kann. Irgendetwas muss man ja dann bezeichnen als Nirvana und sagen, was ist jetzt das Nirvana einer Person? Oder was ist jetzt die Erleuchtung? Erleuchtung muss ja irgendwo stattgefunden haben, das sich dann auch zeigen kann. Und was die Grundlage dafür ist, was man so benennen kann, das ist diese ursprüngliche Weisheit, welche diese Transformation ausmacht, die sich manifestiert hat. Und außerdem ist es Yendem Mise Bejungne, Namka Chichitsu sind in Male Bilmeka, dann in Male Bilmeka, dann Taka Bilmeka, Kanti, Nishin, Jesu Tupeten. Außerdem ist es die Grundlage für, es ist die Quelle aller unermesslicher, unerschöpflicher Qualitäten, nämlich Qualitäten hier immer zum Wohle aller Wesen, die in diese spontanen Buddha-Qualitäten, die man eben zusammenfassen kann in die Qualitäten, die zum der eigenen Verwirklichung und der Qualitäten zum Nutzen anderer. Und dann ist es darüber hinaus, wenn Ja, und das ist die Grundlage dafür, dass alles das, was gewünscht wird, erreicht wird. Also alles, was alle Wesen, soweit die Raum reicht, irgendwo Lebewesen sind, ohne Ausnahme, dass deren allerinnersten wirkliche Herzenswünsche sozusagen im Vorübergehen und dann auch im Letztendlichen, nämlich also im Sinne der absoluten Wirklichkeit, erlangt werden. Die Grundlage dafür, dass all dieses da stattfindet, dass letztlich alle Wesen vollständig von Leiden befreit und ihre Wünsche erfüllt werden können, das liegt in dieser ursprünglichen Weisheit. Sie ist die Grundlage dafür, die untrügliche, echte Grundlage, und als solche sollte man sie kennen. Und dann sollten solche glücklichen Individuen, die also diese Chance hatten, das so zu wissen, die sollten sich dann der Praxis bitten, die diese ursprüngliche Weisheit manifestiert, die sich verwirklicht. Ja, das ist in kurz das, was mit dem Nutzen hier beschrieben ist. Und im Wesentlichen halt genau das Gegenteil von Nachteilen. Ja, das ist dann der 10. Punkt zugleich gewesen. Von was? Nämlich 10. Punkt von Transformation, von damals, 10. Punkt von der Beschreibung von der Natur von Erscheinung. Nee, von Transformation, ja. Von Transformation. Und das war der 6. Punkt von der Erklärung, was Natur von Erscheinung ist. Wenn ihr euch entsinnt, das ganze Buch ist aufgeteilt in 3 große Teile, nämlich am Anfang in die Ehrbietung an Maitreya und das Versprechen, was jetzt überhaupt gelehrt werden soll, wo Maitreya eben kurz sagt, warum er das und was er jetzt vorhat zu erklären. Und dann kommt der eigentliche Hauptteil und dann kommt am Schluss noch eine Zusammenfassung als Beispiel. Und der eigentliche Hauptteil gliedert sich daran, dass man alles eben aufteilen kann in 2 Dinge, nämlich Erscheinungen und ihre Natur. Dann wird kurz erklärt, dass Erscheinung eben Samsara ist und die Natur der Erscheinung ist Nirvana. Dann kommen die einzelnen Merkmale, dass Erscheinungen eben dualistische Erscheinungen sind und die nicht wirklich existieren, nur Täuschung sind, weil etwas erscheint, was eigentlich gar nicht da ist. Und Nirvana ist das, was jenseits von Dualität ist und nicht ausdrückbar, jenseits von auszudrückendem und ausdrückbarem ist. Und dann kommt dieser Abschnitt mit Beschreibung von was sind Erscheinungen, welcher Weise ist Verwirrung da, erklärt ausführlich, wie diese Täuschung wirksam ist, dass eben alles nur entstanden ist, unsere Erscheinung aus den Gewohnheitsmustern von dualistischer Täuschung, sein Gewohnheitsmissverständnis darstellt. Und dann, was ist die Natur der Erscheinung, kommt der ganze 2. Hauptteil, der waren 6 Abschnitte, die den Stufen des Weges folgen. Einmal, was ist das Wesen überhaupt von der Erscheinung, die sind die einzelnen Stufen, wobei die 6. ist die völlige Umwandlung, hat eine völlige Umwandlung stattgefunden hat, wenn die Natur der Erscheinung offengelegt ist, heißt es, dann ist alles nur noch die Soheit, dann ist alles, was erscheint, nur noch die Soheit und der Anschein steht im Einklang mit der Wirklichkeit. Vorher war der Anschein im Gegensatz zur Wirklichkeit, dann war es Täuschung und dann steht der Anschein im Einklang mit der Wirklichkeit und dann ist nur noch blanke Soheit da und dann hat eine Transformation stattgefunden. Diese Transformation ist in 10 Punkten erklärt und davon sind diese 10 Punkte, wobei besonders der 6. eben dann klar macht, dass die ursprüngliche Weisheit, die nicht vorstellende ursprüngliche Weisheit, die Grundlage für diese Transformation darstellt. Und zum Schluss war eben der 10. Punkt war eben der Nutzen hier. Was hat man davon? Oder was ist der Nutzen, eine solche Transformation anzunehmen? Und damit ist dann praktisch der zweite Hauptteil der Erklärung von Natur von Erscheinung abgeschlossen. Und es folgt dann eine Zusammenfassung von beiden. Der letzte Vers hier. Vers 45 ist das genau. Ja. Vielleicht auch oben auf der Seite. Das hatten wir auch schon mal kurz gemacht, dass das Beispiel dafür, dass etwas nicht erscheint,
dass etwas erscheint, was eigentlich nicht vorhanden ist, wie Illusion, wie magische Täuschung und Traum und so weiter. Und das Beispiel dafür, dass eine Transformation stattfindet oder stattgefunden hat, ist Raum, Gold und Wasser und so weiter. Das machen wir nochmal im Kommentar. Das haben wir, glaube ich, damals nicht gemacht. Ja. Wenn man am Schluss eine abschließende Zusammenfassung gibt, die auch zeigt, anhand von Beispielen, was gemeint ist mit den soeben erklärten Erscheinungen und Natur von Erscheinungen. Dann wäre das wie folgt. Bloß unter dem Einfluss von missverstehenden, unzutreffenden Vorstellungen oder Einbildungen, bloß unter dem Einfluss von Einbildungen ist es, dass diese Erscheinungen von Samsara auftreten. Und deshalb werden sie als nicht vorhandene Erscheinungen oder Eigenschaften bezeichnet. Und das sind die Eigenschaften, die eigentlich nicht vorhanden sind, die Erscheinungen, die eigentlich nicht vorhanden sind. Warum? Weil sie von ihrem Wesen nach nicht existieren, keine eigene selbstständige Existenz haben. Und trotzdem erscheinen. Sie erscheinen als etwas, was aber in sich bleibt von einer eigenständigen Existenz. Das muss man sich immer wieder klar machen. Ne? Das singt auch der Jim in diesen sechs Fragen. Da ist der letzte ja auch, wo die Erscheinung der Sinnesorgane, die Objekte der Sinnesorgane, kann selbst die Hand des Buddhas nicht aufhalten. Ist da irgendein Yogi, der erkennt, dass hinter diesen Erscheinungen eigentlich kein Objekt steckt? Dass wir die Dinge so sehen, wie sie sind, das ist eben unsere reine Projektion. Ramuji hat das nochmal ein bisschen ausgeführt und sagt hier, wenn er hat wohl eine Blume stehen gehabt, sagt er, also hier diese, würde eine schöne Blume sehen, dann ist es ja nicht so, dass diese Blume sagt, hier, ich bin schön, guck mal hier, dass diese Blume die Absicht hat, für uns schön erscheinen zu wollen. Diese Wahrnehmung von schöner Blume und was immer wir dabei empfinden, ist allein unsere Projektion, unsere Einbildung. Die Blume an sich hat überhaupt nichts vor, mit uns genau so und so erscheinen zu wollen.
Bei der Erscheinung eines Lebewesen steckt doch die Wahrheit. Das ist doch die Natur der Erscheinung.
Hinter der Erscheinung? Hinter deinen Erscheinungen. Die Erscheinung von Lebewesen sind ja alles, ist ja ein Teil der gesamten Erscheinung für dich. Ne? Und hinter allen Erscheinungen steckt deren Natur, die eben durch Weisheit gesehen wird, und letztlich ist natürlich diese Weisheit auch nicht verschieden von dieser Natur. Ne? Nur der erkennende Anteil, das, was diese Natur erkennt, das nennt man die Weisheit, und das, was erkannt wird, nennt man sozusagen die Natur oder die Soheit. Aber was dann letztlich erreicht wird, das war, glaube ich, in einem der vorigen Abschnitte, hatten wir das, nennt man dann als die Untrennbarkeit von Weite und Erkennen. Wobei eben das, was erkennt, ist die Weisheit und was erkannt wird, ist die Weite aller Erscheinungen. Aber eigentlich ist das nicht verschieden. Das sieht nur verschieden aus für jeden auf dem Weg. Ne? Wenn wir darüber reden, sieht das ja aus, als ob das zwei verschiedene Sachen wären. Hinter allen Erscheinungen steckt die Weisheit sozusagen, nämlich deine eigene.
Und dann kann ich mit keinem Lebewesen eine Art Kontakt aufnehmen.
Ja, das war ja die Frage, die wir schon mal hatten. Dass wir auf der Ebene des Anscheins wenn wir gar nicht darüber nachdenken, dann haben wir den Eindruck, als ob wir mit Lebewesen Kontakt haben. Wenn wir diesen Anschein analysieren und feststellen, dass es eine Täuschung ist, dann müssen wir sagen, also eigentlich haben wir keinen Beweis dafür, dass es jemand anders außen gibt. Es gibt eigentlich keinen Beweis dafür. Wir müssen es aber auch nicht ausschließen, sagen wir mal so. Wir müssen nicht ausschließen, dass es andere Wesen gibt. Wir können nur feststellen, dass das, was wir wahrnehmen und die Art und Weise, wie wir es wahrnehmen, allein unseres Gewohnheitsmuster ist.
Aber Lebewesen, warum muss ich sie erleben?
Ja, muss nicht. Ich meine, das ist sozusagen eine, es, wenn man selber erkennt, dass man in der Weise getäuscht ist, dann kann man daraus rückschließen und sagen, gut, dann sind andere Leute auch so getäuscht. Es gibt einen Grund, warum es nicht dann auch
ja,
andere gibt.
Getäuscht, das ja, aber hinter dieser Täuschung musste man irgendwas sagen.
Ja, die Wirklichkeit, genau. Und diese Wirklichkeit, aber die ist ja frei von Dualität. Ne? Das heißt, auf der Ebene von Wirklichkeit oder im Erkennen von Wirklichkeit, da gibt es ja kein Unterschied mehr zwischen wahrgenommenem Objekt und wahrnehmendem Subjekt. Nur noch ihre ursprüngliche Weisheit, die und schon gar kein Individuum mehr. Also da kann man eigentlich gar nicht mehr von selbst und anderen sprechen als Unterschied. Das macht dann gar keinen Sinn mehr. Das macht, von selbst und anderen zu sprechen, macht ja nur Sinn auf der Ebene des Anscheins, so wie wir halt im alltäglichen in der Welt leben. Rein begrifflich kann man von selbst und anderen sprechen, aber auf der Ebene von Wirklichkeit hat es keinen Sinn mehr, von selbst und anderen zu sprechen. Ja, alle Gegensätze verloschen.
Auf der relativen Ebene, ich bin Täuschung und mir erscheint eine andere Täuschung als Wesen.
Ja.
Und ich nehme Kontakt auf und beides ist.
Ist alles Täuschung, ja, ist alles Täuschung, ne? Was da abläuft, alles, was Dualität hat. Die Annahme, dass das wirklich außen etwas existiert, im Gegensatz zu innen.
Die Weisheit, das ist nicht getrennt. Das hinter dem
erscheint. Ja,
das ist schon einsam alles.
Ich glaube, das sind doch beides Extreme. Extrem. Wenn ich sage, dass es wirklich nur mich gibt, nur mein Bewusstsein, ist doch ein Extrem. Wenn ich annehme, dass es ganz viel Bewusstsein gibt,
ja, ist, genau
ist auch ein Extrem.
Es schließt sich doch gar nicht aus. Ich meine, es gibt doch keinen Grund, warum auf der anderen Seite nicht andere Wesen anzunehmen, die auch in ihrer Täuschung leben.
Aber nicht getrennt.
Absolut gesehen gibt es ja keine Trennung. Auf der relativen Ebene erleben wir es ja getrennt. Wir sind es ja, die sozusagen diese Trennung machen. Ne? Indem wir glauben, wir hätten ein Ich, erzeugen wir ja die Trennung. Und alles, was wir wahrnehmen um uns herum, ist eben geprägt von dieser Täuschung dieser Trennung. Deswegen sind wir eigentlich einsam. Einsam sind wir ja, indem wir ein Ich einnehmen, nicht wenn wir entdecken, dass wir kein Ich da haben. So gerade das Gegenteil. Und eben insofern ist auch diese Mittel, die im Einklang mit der relativen Welt stehen, relativen Erscheinungsweise stehen, nämlich Limitation, auch Mitgefühl und so weiter, das wirkt ja in gewisser Weise dann auch der Annahme eines Ich entgegen. Weil man eben so handelt, als ob man eben nicht nur ich bezogen ist.
Aber dieses Bewusstsein hat sich gesplittet, kann man sagen, irgendwie.
Wer, wann, wo? Du meinst die Dualität,
ja.
Ne?
Ja.
Weil es als Objekt und als Subjekt erscheint.
Ja.
Ja, wie im Traum, wo auch dann die Traumerscheinungen ja auch nur dein eigenes Bewusstsein sind. Und gleichzeitig hast du die Idee, dass da jemand ist, der das wahrnimmt im Traum. Das ist der selbe Prozess, der genauso aussieht. Und
diese Traumerscheinungen,
ja,
von meiner Sicht dann
ja
angesehen, die sind irgendwo, die erscheinen, als hätten sie ein eigenes Ich.
Also ob sie ein eigenes Ich hätten? Ja, die einzelnen Wesen da sind im Traum, ne? Also die Erscheinungen, die als Lebewesen auftreten, ne? Die tun so, als ob sie ein eigenes Ich haben, klar. Das ist im Grunde
aber
genau wie uns
alle.
Ja, du bist es, der das meint. Ne?
Ja,
also das ist aber, wenn man jetzt, das hat man ja schon mal so ein bisschen diskutiert, wenn man jetzt wirklich genau, also versucht jetzt zu verstehen, was läuft denn da ab jetzt, also auch wahrnehmungsmäßig, ne? Auf der relativen Ebene. Das, was gesehen wird, ist Bewusstsein und was es sieht, ist auch Bewusstsein. Obwohl man das fälschlicherweise für zwei hält, wenn man also jetzt denkt, ah gut, das ist eigentlich nicht zwei, verstehst du? Zwei ist Täuschung, aber dann ist das ja außen auch Bewusstsein. Dann ist es ein bisschen, es ist, wenn man darüber nachdenkt, gar nicht so einfach zu beschreiben. Da haben sich auch innerhalb der Chittamatran-Schule Unterschulen entwickelt, gibt es unterschiedliche Standpunkte, zu denen man kommen kann, je nachdem, ob man annimmt, ob dieses dieses Bewusstsein da außen als Bewusstsein, wird diese Erscheinung als Bewusstsein existieren, sozusagen sagen wir aus dem Stoff Bewusstsein sind, ja, und wieder von Bewusstsein angeguckt werden, das führt aber auch zu Widersprüchen. Und dann gibt es aber innerhalb dessen noch die Möglichkeit, ob das jetzt alles als ein Wahrnehmungsbewusstsein alles auf einmal wahrnimmt oder Einzelteile nacheinander wahrnimmt oder sowas. Ne? Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, das ist ziemlich kompliziert, weil die Art und Weise, wie wir verwirrt sind, noch kompliziert ist. Entscheidend ist aber, sich eben klar zu machen, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass außen irgendwo ein überhaupt was existiert. Und es gibt einen Haufen Hinweise dafür, dass unsere Wahrnehmung ein Ausdruck unserer gewohnheitsmäßigen Täuschung ist. Da finden wir viele Hinweise für. Und das so zu sehen, das war ja gerade der wesentliche Kern dieses letzten Teils dieses Buches, das so zu sehen, anzufangen zu denken, aha, alles, was ich mir jetzt hier und jetzt zeige, das ist sozusagen Ausdruck der Gewohnheitsmuster, ne, die ich mitbringe, meine eigene gewohnheitsmäßiges Missverständnis, was ich ständig weiter fortsetze. Dann fange ich an, das abzubauen, dann unterbreche ich diesen Kreislauf der Täuschung, die immer wieder Täuschung erzeugt, indem ich anfange, das so zu verstehen, und daraus entwickelt sich dann eben in diesen vier Schritten die Gewissheit, dass außen keine Objekte da sind. Wenn es außen keine Objekte da sind, dann spielt auch die Idee von einem inneren wahrnehmenden Bewusstsein keine Rolle mehr, weil auf was soll sich das beziehen? Und dann bleibt dann nachher nur noch diese ursprüngliche Weisheit übrig, die non-dual ist.
Ja, aber bis dahin muss man ja trotzdem die Natur der Erscheinung, man muss das ja auch ein bisschen begreifen, weil es wird ja dann gesagt, das Liebe und Mitgefühl muss entwickelt werden. Und wenn ich mir dann sage, das sind nur meine eigenen Traumgestalten, dann stehe ich mit meinem Mitgefühl da und komme dann auch nicht weiter.
Nee, das ist gar nicht im Widerspruch. Auf der relativen Ebene, wenn du jetzt mal nicht über die Leerheit nachdenkst, dann gibt es ja...
Kann ich nicht
stehen
über die Leerheit nach?
Nee, ich meine, wenn du jetzt zunächst einmal einfach sagst, gut, Leerheit hin und her, ne? Aber auch wenn mir das jetzt noch nicht erklärt worden wäre, gibt es ja eben gewisse Gesetzmäßigkeiten in dieser Welt, ne? Die in der Anscheinung, in der Welt des Anscheins. Wenn ich Gutes tue, dann habe ich ein positives Ergebnis, wenn ich Schlechtes tue, habe ich ein negatives Ergebnis. Ne? Und aufgrund dessen kann ich mich erinnern an die Güte aller Wesen, die mir in unzähligen Lebenszeiten immer wieder meine Mütter waren, und dann entsteht eben Liebe und Mitgefühl. Und dieses Mitgefühl ist eben die Voraussetzung dafür, überhaupt zum Wohl aller Wesen da eine grundsätzliche Lösung herbeizuführen, das Leiden aller Wesen zu beseitigen, das Leiden, was man ja selber auch hat, das man bei anderen dann auch annehmen kann, wenn man auch nicht direkt in den Geist anderer gucken kann. Und das ist, sagen wir, schon rein auf der Ebene des Anscheins total gültig. Und wenn erstmal, das ist ja hier sozusagen der zweite Schritt. Wir sind ja hier jemand hier an der Stelle schon, wo in gewisses Weise so ein bisschen Mahayana Vorbildung vorausgesetzt wird, wo man also schon gelernt hat, mit diesen grundlegenden, mit dem der Ebene des Anscheins mit den Dingen umzugehen, was der Buddha dazu gesagt hat. Und jetzt geht es darum, die Wirklichkeit zu untersuchen. Was ist daran jetzt an dem eigentlich wirklich? Und das heißt ja auch beim Mitgefühl, das Mitgefühl gibt es eben in drei Arten auch, wobei das erste eben sich auf wirklich vorhandene Wesen, auf die Idee von wirklich vorhandenen Wesen bezieht. Überall, ne? Die Idee, wir wissen es ja dann nachher, dass es eben nur eine Idee ist. Aber das ist das Mitgefühl, was eben funktioniert, ne? was des Anfängers, das er entfalten muss. Und wenn er dann nachher die Natur der Erscheinung direkt sieht, heißt es, dann entsteht spontanes Wirken, also dann entsteht das grenzenlose Mitgefühl, was eben überhaupt keinen Rückhalt mehr braucht, denn ein Rückhalt und eine Grenze für ein Mitgefühl gibt es ja nur so lange, wie ein Ich habe, die Idee von einem Ich haben. Wenn das wegfällt, ja, dann gibt es auch keinen Grund mehr, warum man nicht grenzenloses Mitgefühl haben sollte. Also der wirkliche Durchbruch im Thema Mitgefühl gibt es eigentlich erst dann, wenn man Leerheit versteht, wenn die direkt gesehen ist.
Und das ist doch wahrscheinlich auch so ein Unterschied dann wirklich zu diesen Götterbereichen, oder? Ich meine, das ist praktisch dann auch eine gewisse Leerheitsmeditation in diesem formlosen Götterbereich. Also ich meine so...
Nö, das ist einfach nur ein geistiger Stillstand.
Ja,
auf einer Idee. Wir haben es ja auch eine fixe Idee.
Zurückfällt, aber irgendwas ist so, dass doch der Mitgefühl-Gedanke wirklich integriert ist. Und da spielt ja wirklich keine Rolle.
Das ist bei denen einfach nur so ein Anhaften an einem bestimmten Erlebnis, einem Gefühl oder sowas, an einer Idee, dass alles leer ist oder sowas, in dem Sinne, dass sie eben da einfach ruhen wollen, ne? Einfach sozusagen den geistigen Prozess zur Ruhe bringen und einfach auf so einer Idee immer mehr ruhen und dadurch kommt dann halt so wie so eine Verkrampfung, ne? Völlig so ein Stillstand im Geist zustande, der dann ja auch über nicht von Dauer ist. Da ist ja kein nicht notwendigerweise Mitgefühl Voraussetzung.
Ja, das war meine ich. Ja.
Und auch ist auch kein Verständnis von Leerheit, von natürlich vorhandener Leerheit vorhanden. Im Gegenteil, ist ja gerade, dass sozusagen eine Idee so lange geschult wird, dass eben dass dieser Zustand erzeugt ist. Und weil er erzeugt ist, geht dann nachher auch wieder kaputt. Eine künstlich erzeugte Ruhe im Geiste, nicht eine, die dadurch entsteht, dass man erkennt, dass, sagen wir mal, alles, was entsteht, eben nie richtig entstanden ist. Dann ist es die wirkliche Ruhe, weil man sieht, dass alles, was störend sein könnte, eben von Anfang an nie wirklich existiert hat, wie im Traum. Wenn man im Traum erkennt, dann in mein Beispiel auszudrücken, dann gibt es diese klassischen Beispiele dessen von Dingen, die nicht vorhanden sind und erscheinen, wie so eine Zaubertäuschung oder wie Traumerscheinung. Und dann gibt es die anderen klassischen, in Mahayana sagt man spricht von 8 klassischen Erscheinungen, wie also Traum und Zaubertäuschung und diesen Luftspiegelungen, wie Wasser aussehen. Und 3, dann die sogenannten Städte der geruchsessenden Geister, die wir nicht sehen können. Das ist also für uns nicht so ein günstiges Beispiel. Dann ist es der Mond im Wasser, die Mondspiegelung im Wasser. Und was ist es noch? Echo, ja. 6. Fallen zwar nicht alle ein. Jedenfalls 8 und im Mahayana hat man 12 Beispiele. Und die zeigen also alle sehr schön, wie da bestimmte Dinge dem Anschein nach vorhanden zu sein scheinen, ganz klar und deutlich da sind, aber trotzdem nicht wirklich existieren. Und dann hat Rinpoche den Chandrakirti zitiert, der wohl mal gesagt hat, in einer Diskussion mit Leuten, die materielle Wirklichkeit vorhanden annehmen, hat er gesagt, ihr Materialisten sozusagen, ihr an eine wirkliche materielle äußere Welt glaubt, ihr habt kein einziges Beispiel dafür. Außer dass er sagt, dass er immer wieder wiederholt und sagt, ja, die Wirklichkeit aus und da ist Materie vorhanden und das ist alles wirklich und ganz fest und da. Es gibt kein Beispiel, um das irgendwie einleuchten zu machen. Umgekehrt hat man haufenweise Beispiele dafür, für etwas, was dem Anschein nach vorhanden zu sein scheint und dann trotzdem nichts dahinter steht. Dafür gibt es viele Beispiele, wie diese genannten. Traumerscheinung ist ja die beste von all denen, aber alle anderen zeigen, dass da ein Anschein da ist, wo man erst denkt, oh, da ist was, und wenn man genau hinguckt, ist nichts. Gibt also für diese Täuschung gibt es haufenweise Beispiele, aber für die Wirklichkeit, dass für eine materielle Wirklichkeit gibt es kein Beispiel. Da kann man sagen, ja, das ist so wie Diamant, ne, irgendwie ganz hart und fest. Ne? Ja, aber das beweist ja auch nichts, denn dieser Diamant ist ja auch nur Teil der Welt. Man will ja eigentlich zeigen, ein Beispiel dafür sucht man ja, warum dieser Diamant da sein soll. Kann man es ja nicht mit dem Diamant selber zeigen. Also könnte man auch von einem Diamant träumen. Es gibt also kein schlüssiges Beispiel, was irgendwie zeigt, dass diese Welt außen Dinge nicht fest existiert, außer dass wir uns das immer wieder selber einreden. Ja, das ist also die Sache mit der Täuschung als Beispiel. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben diese Transformation, wenn Täuschung beseitigt ist und Wirklichkeit zutage tritt. Wenn man dann nach einem Beispiel sucht, dann wird es hier als Himmel, als Raum praktisch, ne? Als Gold, als reiner, den reinen Raum heißt, also der gereinte, völlig freie Raum, gereinigtes Gold und als transparentes, klares Wasser bezeichnet. Dann kommt noch dazu die Sonne, die ohne Wolken ist und so weiter. Eine ganze Reihe von Beispielen, die das zeigen. Nicht so la chita, die jene, sung sind da so, bitte mal mehr, prrr, Jesus sind ja. Tut über die Nezor Tipte, Nang zur Lang, Nang zur Matak Patar, Nang zur immer zur Schiesan da. So, obwohl eigentlich alle Erscheinungen von allem Anfang in ihrem Grundzustand immer schon frei waren davon, als Objekt oder als Subjekt zu existieren, also frei von dieser Dualität waren und insofern völlig makellos waren von allem Anfang an, unter dem Einfluss von Täuschung getrübt, ist diese grundsätzliche Daseinsweise getrübt und dann erscheint es einem unter dem Einfluss von Täuschung eben, als ob da wirklich etwas vorhanden wäre, und das ist sozusagen das, der unreine Zustand. Es erscheinen sie also als die unreinen Erscheinungen. Das nennt man die Zeit, wo noch keine Transformation stattgefunden hat. Und also den Grundzustand, dann die Art und Weise, wie man getäuscht ist über diesen Grundzustand, dass dann in dem Augenblick ist man noch nicht transformiert. Können wir die Lampsister betopfen? Nee, Nampa. Könnt du Tümpel sehen? Nee, Joba Tatu Joba Yin. Und wenn dann auf dem Pfad diese Marke bereinigt sind und durch die Kraft dieser Bereinigung dann schließlich der Anschein nicht mehr trügt, sondern der Anschein im ganz hundertprozentig im Einklang mit der Wirklichkeit, mit dem eigentlichen Grundzustand aller Erscheinungen steht, dann ist in dem Augenblick dann die letztendliche Transformation erfolgt. Niemand Jopa, dann Jopa, Nikam. Obwohl man also von diesem Gesichtspunkt muss man also unterscheiden zwischen einem Zeitpunkt, wo ein Individuum noch nicht transformiert ist und wo es dann transformiert ist. selbst die Frage, die auftaucht, ob den jetzt, wenn man also unterscheidet zwischen einem Zustand, wo das eben diese Transformation noch nicht stattgefunden hat und dann stattgefunden hat, ob dieser, ob das dann nicht in einem Widerspruch steht zu einem von Anfang an völlig reinen und makellosen Dharmata oder dieser Natur von Erscheinungen, und ob da nicht an dieser Stelle eine, also auch dieser Dharmata sich verwandelt habe. Und die Antwort ist dann, dieser hat sich nicht verwandelt, dieses Soweit hat sich nicht verwandelt, der Grundzustand hat sich nicht geändert. Und das ist eigentlich das Problem, was man normalerweise hat, wenn man davon spricht, also es hat sich etwas geändert, dass man meint, es hat sich eben das, dass sich der Grundzustand auch geändert hat, das hat er sich aber nicht, sondern von der Essenz der Soheit ist genau gleich geblieben. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass die Täuschungen weggefallen sind. Deswegen haben wir den Zustand mit Täuschung, das ist der Untransformierte, und da, wo die Täuschung weggehen, das ist der Transformierte. Aber vom Grundzustand hat sich nichts gewandelt. So nämlich zum Beispiel, da kommt eben dieses Beispiel rein, damit man das verstehen kann, wie Raum von allem Anfang her völlig makellos und korrekt ist, rein ist. Und dann, wenn dieser von Anfang an reine Raum vorübergehend durch flüchtige Dinge verdeckt ist, dann, das ist dann der eine, der, oder auch genauso wie Gold durch Schlamm verhüllt ist, nicht sichtbar ist, Wasser durch Schlammpartikel getrübt ist und die Sonne von Wolken verstellt, von ihrem Essenz hier, von ihrem eigenen Wesen, ist weder der Raum in irgendeiner Weise ist dem Raum geschadet worden oder ist in einer Weise beeinträchtigt durch die Wolken, die sich darin befinden, noch ist das Gold durch den Schmutz verändert worden, noch das Wasser durch die Schlammpartikel oder die Sonne durch die Wolken, die den Blick auf sie verstellen. Von ihrem Wesen sind sie also alle völlig unverschmutzt. Und dann, und wenn dann diese ihre eigene, nämlich ihr makelloses Eigenwesen, wenn das dann frei ist von diesen flüchtigen Verschmutzungen und wirklich offensichtlich zutage tritt, sichtbar wird, sich manifestiert, ihre grundsätzliche Reinheit, nämlich der leere Raum, das reine Gold zutage tritt, das Wasser transparent geworden ist, wieder weil der Schlamm sich abgesetzt hat und die Sonne ohne Wolken sichtbar wird, dann ist es nicht so, als ob das jetzt dieser Raum neu erzeugt worden ist, dann ist das Gold nicht neu erzeugt worden, dann ist auch die Reinheit des Wassers nicht neu erzeugt worden und auch die Sonne ist nicht neu geschaffen worden, sondern nur die vorübergehenden flüchtigen Verschmutzungen und Schleier sind, die sind entfernt, und durch die Auswirkungen dieses Entfernens von Schleiern hat dann eine Transformation stattgefunden. In gleicher Weise ist also auch diese natürliche lichte Klarheit des Bewusstseins auf der einen Seite eben verdeckt in ihrem Auftreten durch vorübergehende Makel, und dann das was dann später ist das, was zuvor nicht sichtbar war, nämlich diese natürliche lichte Klarheit des Bewusstseins, später dann auf dem Weg durch die Kraft des Weges, was die Verschleierung, Bewusstseinstrübung entfernt, dann erscheint es. Das ist es, was zu wissen ist. Also bloß das passiert, dass die ursprüngliche lichte Klarheit hat sich in keiner Weise verändert, nur ist sie im einen Fall sichtbar und im anderen Fall nicht sichtbar. Diesen Punkt hatten wir ja schon mal ganz am Anfang. Das war der erste Punkt von den 10, die Transformationen erklären, wer sich erinnert. Ich weiß jetzt nicht, welcher Vers genau ist, glaube Vers 17 oder sowas, wo, also in der großen Ordnung, wo das heißt, die Essenz von Transformation ist, dass die Soheit im einen Fall erscheint, im anderen Fall nicht erscheint, in Abhängigkeit davon, ob diese Verschleierungen da sind oder nicht. Ja, gut, das war das Ende von dem Satz hier. Ja, dann steht noch kurz ein kleines, wer das hier geschrieben hat. Shiva Jupiter, ein seltsamer. Schildern von ihm, aber die Betitlebo, Seba Gönbo, Jambi, Seba Sorg, so. Hiermit ist dann die Unterscheidung der Phänomene von ihrer Natur in Vers gefasst durch den Schützer, den liebenden Schützer, also Maitreya, abgeschlossen oder vollendet. Das ist dann der Nachsatz. Und die Vedischen wird dieser Text, obwohl er von Asanga aufgeschrieben worden ist, die Belehrung selber wird Maitreya zugeschrieben. Und das ist die tibetische Tradition. Es gibt zwar einige Leute, die heutzutage eben sagen, dass diese Belehrung eigentlich nicht von Maitreya kommt, sondern dass dieser Sampa hier, wie es hier steht, irgendein Mönch gleichen Namens gewesen sei, der das aufgeschrieben habe. Aber wie gesagt, dass eben von der tibetischen Tradition gibt es da gar keinen Zweifel dran. Und diese Texte, diese Übersetzungen sind, das ist auch eben da damals durch eine Wechselwirkung mit vielen Panditas aus Indien und Gelehrten entstanden. Es gibt sogar von Gelehrten, die damals, also indischen Gelehrten, die selber tibetisch gelernt haben und das übersetzt haben. Und da gibt es eigentlich, sagt er seiner Meinung nach, gar keinen, also von der tibetischen Seite ja keinen Zweifel daran, dass das eben hier Maitreya ist, dass diese Belehrung von Maitreya kommen. Aber das ist seine Meinung und muss halt jeder sehen, was er dazu davon denkt.
Das habe ich jetzt nicht ganz mit der Wechselwirkung, wie war das jetzt?
Na, diese Übersetzungen sind ja hergestellt worden, indem Tibeter Sanskrit gelernt haben oder die haben dann das übersetzt, die Belehrung, und umgekehrt hat es eben auch indische Gelehrte, Panditas gegeben, die auch Tibetisch gelernt haben und das dann übersetzt haben.
Aber was hat das damit zu tun, dass der Text von Maitreya ist?
Nein, dass diese Übersetzung korrekt ist. Das ist hier diese Anschauung, dass dieser Gönpo Sampa hier nicht ein Mönch gleichen Namens ist, sondern dass damit Maitreya gemeint ist. Das ist von tibetischer Seite aus.
Das ist jetzt schon von Maitreya, ne?
So ist das.
War das jetzt eine Erklärung, dass das nur symbolisch ist? Das war jetzt eine Frage irgendwie. Nee, das ist schon so.
Die tibetische Anschauung ist ganz klar die, dass diese Belehrung von Maitreya kommt. Und das
von diesem Mönch, ne? Nee. Was? Hier ist jetzt irgendwie nicht. Von Maitreya, wer hat jetzt die Belehrung von Maitreya gekriegt?
Die ist doch auf an Asanga gegangen. Asanga hat doch 12 Jahre meditiert, er hat da Maitreya gesehen, so heißt es, ne? Und hat da die Belehrung von Maitreya bekommen. Und so ist die Überlieferung. Das wird also von Anfang an ist das eigentlich so aufgeschrieben worden. Das kann man also aus tibetischer Sicht kann man jetzt nicht nachher kommen, jetzt 1000 Jahre später und sagen, eigentlich ist mit diesem Ausdruck hier nicht Maitreya, sondern ein Mönch gleichen Namens gemeint gewesen. Ne? Sondern das also ist, ich sag mal, von der Erklärungstradition steht das außer Frage. Ja, gut, dann ist das hier noch übersetzt worden. Da steht hier von einem Kati Kempo Mahasana und einem Shamaluzawa zusammen. Gelung Sengi Jalsen. Von dem Gelung Sengi Jalsen und so weiter. Also einem indischen Kempo Mahasana und Kati heißt da eigentlich Moslem Kempo. Wahrscheinlich, weiß nicht, wo der Gegend da kommt. Und dann von dem Übersetzer Sengi Jalsin. Ist dieser Text übersetzt worden? Ja, gut, damit haben wir den Wurzelvers mit kurzen Erklärungen aus dem Kommentar abgeschlossen. Damals war Vibhaga. Und was Rinpoche nachher gesagt hat, hatte ich ja vorher schon kurz berichtet, dass es sehr wichtig ist, diesen Text zu studieren, nicht nur auf den Notizzetteln und auf den Tonbändern zu belassen, sondern sich mit der Bedeutung auseinanderzusetzen, weil das eben die beste Voraussetzung ist für Vajrayana-Praxis, nach Rinpoches jetzt persönlicher Meinung sogar eben besser als diese 400.000 Prostrations obwohl es sehr gut ist, die auch zu machen.
Kann ich noch eine Frage stellen?
Ja.
Also das, was mir jetzt hier erscheint, ist nicht die Sauheit. Das kann es nicht sein, weil sie nicht veränderlich ist. Und das, was ich sehe, ändert sich ständig.
Ein bisschen lauter, bitte.
65. Und das heißt also auch, wenn die Verwandlung stattfindet, dann erscheint ja was anderes. Und zwar auch etwas, was sich nie ändert. Was unveränderlich erscheint.
Und ja, was sonst damit sagen?
Das heißt, die diese Sichtweise und dieser verwandelte,
ja.
Diese Weisheit besitzen, wir ja. sehen, die können nicht mit uns irgendwie in Kontakt treten.
Wo steht das?
Ja, weil ich die Sauheit nicht erfahre und die erfahren nur Sauheit.
Ja, die Sauheit ist aber doch immer da. Du siehst sie.
Ja, ja gut, also ich kann sie nicht erfahren, die ist da. Okay, aber ich habe mit dir keinen Kontakt, weil ich die Schleier nur erfahre.
Du verstehst sie, ja?
Ja. Das heißt, die Sauheit ist mir nicht zugänglich, also ich kann sie nicht erfahren, die Sauheit.
Im Augenblick, im Prinzip schon, ja. Nur.
Ja, dann müsste das Sauheit sein.
Nein,
also ich will gerade beweisen, dass das nicht die Sauheit ist. Also was ich hier sehe, ist nicht die Sauheit. Sonst müsste sich nicht verändern.
Das ist jetzt nicht das Wesentliche daran, sondern die Unterscheidung war ja so gemacht. Es wird ja gesagt, es gibt Anschein und Wirklichkeit, ne? Das muss man so auf den Punkt bringen. Ne? Also Erscheinung und ihre Natur. Und was ist das Merkmal von Erscheinungen? Ist nicht mit Veränderlichkeit, war jetzt da nicht so sehr im Vordergrund, sondern dass es eben als dualistische Täuschung auftritt. Durch die Annahme, dass da außen Objekte sind und innen ein wahrnehmendes Bewusstsein, also diesem Gegensatz von Subjekt und Objekt, all das wird hier als Erscheinung bezeichnet. Also zur Erscheinung gehört also auch die ist innen drin auch, ne? Die Idee von einem selbst, was da guckt, oder von ganz grob, und auch die feine Idee, ne, die feinere Idee, dass da überhaupt wahrnehmendes Bewusstsein ist, ne, dass ein formwahrnehmendes Bewusstsein ist, höher geräuschwahrnehmendes Bewusstsein, geruchswahrnehmendes Bewusstsein, geschmackswahrnehmendes Bewusstsein, berührungswahrnehmendes Bewusstsein, geistwahrnehmendes Bewusstsein. Alle diese Art von wahrnehmendem Bewusstsein sind ja auch Teil der Erscheinungswelt, ne, das war der Subjektanteil. Und dass alle das, was Erscheinung ist, eben nur. Also das ist hier, wird hier als Samsara bezeichnet, das ist der Anschein. Ne? Und dann wird gesagt, das ist aber, dem ist nicht so, sondern das ist eigentlich so nicht vorhanden. Es erscheint uns etwas, was eigentlich so nicht ist. Also Täuschung. Und dann wird begründet, in welcher Art und Weise das Täuschung ist. Dann war irgendwann später noch gesagt, eine der Dinge, die unrichtigen Vorstellungen, die wir haben und die das Entstehen von Weisheit verhindern, ist auch die Idee, dass da sich etwas verändert. Die Idee von Vergänglichkeit. Ja, also du kannst nicht sagen, dass Vergänglichkeit ist der Beweis dafür, dass es, sondern die Idee, unter anderem ist die Idee von, wir glauben, dass sich wirklich etwas verändert hat, auch eine unrichtige Vorstellung.
Ist die Wolke, die die Sonne verschleiert.
Ist auch eine Wolke, ja.
Ja. Das heißt, das ist die Wirklichkeit, die ändert sich nicht. So stelle ich es.
Das ist gar nicht die Frage, denn wenn etwas ändern oder nicht ändern, das ist ja, hängt ja voneinander ab, das sind ja begriffliche Gegensätze. Wenn du überhaupt davon ausgehst, dass etwas wirklich existiert, dann kann es sich entweder verändern oder nicht verändern. Ne? Wenn aber es nicht wirklich existiert, dann spielt eigentlich der Begriff Veränderung oder Nichtveränderung gar keine Rolle mehr. Also das ist auch nur relativ. Indicate. Ich sollte mir gerade mal diesen letzten Satz nochmal zitieren, der ist ja nicht das in Deutsch, sondern was mal Englisch. Durch auch
So, wie gesagt, jetzt, wo wir diesen Text der Erklärung von Erscheinung und ihrer Natur abgeschlossen haben, dann sollten wir sehen, dass wir eigentlich sollten wir uns eigentlich glücklich schätzen, dass wir diese Chance hatten, mit dieser Art von Belehrung in Kontakt zu kommen. Und weil es eine außerordentlich wichtige, gute Voraussetzung bildet für die Praxis von Vajrayana. Und deswegen sollten wir es auch nicht bei den Bloßen jetzt einmal es studiert haben, sozusagen bewenden lassen und so, indem man einfach abhaken und sagt, jetzt habe ich Juni Namchi studiert, sondern wir sollten versuchen, die Wurzelverse auswendig zu lernen und den Kommentar dazu immer wieder und wieder lesen, sodass man also wirklich die Bedeutung auch integriert, ne, in Teil seines Erlebens und seines Alltagsverständnisses macht. Dann, wenn man das getan hat, dann bildet sich eben daraus diese Voraussetzung. Dann ist das erworbene Verständnis und die Gewissheit Voraussetzung für die nachfolgende Praxis von Vajrayana. Dieser Text der Unterscheidung von Phänomenen und ihrer Natur ist dargestellt in nur ganz wenigen Wurzelversen, also nicht sehr lang, vergleichsweise zu anderen Texten, ist also nur wenige Verse hier, und trotzdem ist die Bedeutung, die da drin enthalten ist, außerordentlich tiefgründig und sehr weitreichend.